heute geht's ums Essen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, Martin, heute geht's ums Essen. Ein Thema, was ich richtig, richtig cool finde. Und gerade dieses Jahr haben im Sommer auch richtig viele Leute gegrillt. Und da interessiert es mich, was ist denn bei dir das letzte Mal auf dem Grill gelandet?
Besondere Dinge sind da gelandet. Lammwürste mit Käsefüllung, und zwar besondere Lammwürste, nämlich norwegische Lammwürste. Wir waren in Norwegen im Urlaub, haben dort mit den Freunden gegrillt und die sind so lang und rot und tropfen so ein bisschen in das Feuer rein und werden dadurch so besonders kross und dann geht der Geruch so hoch mir in die Nase und ich denke, gleich geht's los. Und zugleich lagen daneben einige Maiskolben, das war auch ganz wunderbar und das alles in der untergehenden Abendsonne. Ein wunderbares Bild. Wie war es bei dir?
Oh, das hört sich echt toll an. Ja, bei mir auch ähnlich. Also ich habe viel mit Freunden gegrillt, Gemeinschaft erlebt und es gab sowohl leckeres Fleisch, aber auch total guten Grillkäse. Und ja, wir hatten dann diesen Grillkäse, der so schön zwischen den Zähnen quietscht. Also manche mögen das ja, manche nicht. Ich mag das eigentlich ganz gern. Und wir haben alles Mögliche an Gemüse auf den Grill geschmissen. Und ich fand einfach die Gemeinschaft auch so schön, mit Leuten im Garten zusammenzusitzen und ja, zusammen zu essen.
Man feiert das Leben in eigener Weise beim Essen, nicht wahr?
Ja.
Und wie habt ihr das erlebt? Habt ihr da so die einen, die sagen, also mein Grillkäse kommt zu deiner Grillwurst gar nicht mit auf den Grill, weil das sind zwei verschiedene Welten. Dann kann ich mit euch nicht zusammen feiern. Habt ihr auch so Leute bei euch gehabt?
Ja, das ist schon immer ein schwieriges Thema. Also ich selber achte schon auch ein bisschen darauf, dass ich nicht so viel Fleisch esse oder dass ich auch gucke, wo es einfach herkommt. Und ich habe schon teilweise Freunde, die einfach auch gerne und viel Fleisch essen, was ja auch in Ordnung ist, aber mir ist es schon auch wichtig, darauf zu achten, wo es einfach herkommt und ja, dass es dann doch nicht ganz so schlecht für die Umwelt ist.
Das ist ein spannendes Thema. Bei uns in Norwegen war das insofern interessant, weil die anderen Lämmer, die es dann auch noch gab, tatsächlich in der Wiese nebenan noch rumsprang und gemacht haben. Ja, und unsere Kinder immer sagten, oh, sind die süß. Und dann aber doch ganz gerne die Wurst gegessen haben. Also sie haben mit der Wurst in der Hand gesagt zu den Lämmern da drüben, oh, sind die süß. Und jetzt ist die Frage, wie geht man da verantwortlich mit um mit dem Punkt? Du hast schon gesagt, man soll wissen, wo das Ganze herkommt. Ich habe noch was gehört, was ich für mich selber interessant finde. Und da kommen unsere norwegischen Lämmer wieder gut weg. Fleisch essen ist das eine, das kann man in Maßen machen. Das Problem für die Umwelt ist eigentlich, dass für viele Tiere das Essen importiert wird, aus anderen Ländern kommt, gerade aus Südamerika, aus Argentinien und Brasilien, und dafür Regenwald abgeholzt wird. Dass das nicht der Fall ist, ist eigentlich nur bei Bio so. Das heißt, bei Biofleisch essen die Tiere nur das, was direkt auf der Wiese ist, oder ja, wir sind in Norwegen bei den Lämmern. Wie hältst du es damit?
Ja, also ich finde es auch total wichtig und ich finde es auch eigentlich gut, wenn Kinder schon lernen, dass das Fleisch auch wirklich im Prinzip auf der Wiese steht. Also, dass das jetzt nicht was ist, was ich nur im Supermarkt in Plastik verpackt irgendwie kaufen kann, sondern dass man wirklich auch weiß, wo es herkommt. Dass man weiß, wie das auch irgendwie produziert wird. Also es muss jetzt kein Kind beim Schlachten dabei sein oder so, aber ich finde es schon wichtig, dass man sich das bewusst macht und dass man sich schon auch bewusst macht, was dieses Tier auch zu essen bekommt, was das für ein Leben hat. Ja, deswegen finde ich das total gut, wenn man so eine Erfahrung dann auch einfach machen kann.
Wir haben eben davon erzählt, dass wir in Gemeinschaft gegrillt haben. Das macht man ja auch. Dann wird der Sommerabend lau und man steht da und freut sich des Lebens. Heißt das eigentlich auf der anderen Seite, dass es immer was Negatives ist oder was Defizitäres, wo was fehlt, wenn man alleine isst? Weil viele machen das ja. Viele Studis essen alleine, viele Singles essen alleine. Wie siehst du das Essen alleine?
Also ich finde Essen alleine gar nicht mal so schlecht. Oft ist es wirklich so, dass wenn man alleine isst, dass man dann das Essen viel bewusster nochmal zu sich nimmt. In Gemeinschaft ist es natürlich total schön, aber wenn du alleine da sitzt, dann nimmst du das doch nochmal ganz anders wahr. Und auch so von Ernährungsberaterseite ist es oft so, dass eben empfohlen wird, dass man sich das wirklich bewusst macht, dass man sich den Teller schön anrichtet und auch die Portionsgröße im Blick hat und nicht nebenher beim Fernsehen irgendwie schnell mal auf dem Sofa was isst. Was natürlich auch mal okay ist, aber was, wo dieses Alleinessen schon auch einen besonderen Wert haben kann, weil man es vielleicht ganz anders wertschätzen kann, das Essen. Wobei ich bei uns Studis auch oft erlebe, dass man dann eben Bilder macht und das auf Instagram postet und noch so ein Hashtag dazu und ja, das möglichst schön irgendwie darstellt. Also dass man gar nicht unbedingt allein ist, sondern dass sich die Form des gemeinschaftlichen Essens einfach auch wandelt.
Das mit den Hashtags, das ist spannend, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich interessiert nochmal die Frage, was braucht es, damit man gut alleine ist? Braucht es dafür eine besondere Haltung, sich besonderes bewusst machen? Weil ich weiß noch, als mein Vater anfing, alleine zu essen, meine Eltern haben sich getrennt, als wir Kinder schon aus dem Haus waren, da hat er gesagt, dass es hat in vielen große Vorteile, die haben sich auch einfach nicht mehr gut verstanden, meine Eltern. Aber was er wirklich schwierig fand, war alleine essen. Er sagte, wir sind in einer Kultur drin, in der da so viel Bilder auch sind von gemeinschaftlichem Essen. Das ist bei uns so drin, dann niemanden zu haben, mit dem man sich unterhalten kann. Er hat manchmal das Radio angestellt, um überhaupt eine Stimme zu haben. Mhm. Oder heutzutage, Radio, das war 20. Jahrhundert, einige von euch kennen das vielleicht noch, Radios. Heutzutage würde man auf Smartphones gucken. Genau, hört sich ein Podcast an, genau.
Ja. Also kenne ich tatsächlich, genau. Genau. Als ich in der WG gewohnt habe und dann mal keiner da war und ich allein gegessen habe, habe ich oft dann irgendwie einen Podcast gehört oder mir irgendwas angemacht, um eben nicht allein zu sein. Also ich fand das schon auch immer eine besondere Herausforderung, da allein zu sitzen und nicht jemanden zu haben, mit dem ich irgendwie reden kann oder der mir was erzählt. Weil Essen ja doch auch ganz viel mit der Gemeinschaft zu tun hat und dem Zusammensein am Tisch. Also ja, ich glaube, das ist schon auch echt eine Herausforderung.
Und was hilft mir, dass ich dieser Herausforderung gut begegnen kann, dass ich mich dem im Positiven stelle? Was braucht es dafür? Esse. Mhm.
Ich glaube, das ist voll schwierig, aber ich glaube schon, dass man sich einfach den Teller schön anrichtet, sich vielleicht auch ein bisschen Musik anmacht. Also es ist ja schon was anderes, ob ich mir jetzt was anhöre und mich berieseln lasse oder ob ich wirklich einfach nur so ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lasse, dass es halt eine schöne Atmosphäre ist, wie im Restaurant schon fast. ja, also ich merke das schon auch, egal ob ich jetzt alleine esse oder auch zu zweit, dass wenn ich mir das schön herrichte, das nochmal was ganz anderes ist und was Besonderes und ich auch diese Mahlzeit nochmal ganz anders genießen kann. Oder wie siehst du das?
Bei mir ist die Situation ja so, dass ich immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen zusammen esse und sonst zu Hause die Familie tobt und beim Essen sie auch weiter tobt. Das soll auch so sein, das ist auch sehr gut. Da genieße ich dann aber im Vergleich dazu das alleine Essen und sage, niemand redet die ganze Zeit, niemand schmeißt das Glas Milch um und niemand mäkelt daran, dass ich wieder Gemüse gekocht habe, sondern dieses Gemüse ist jetzt für mich da und ich genieße erst die Zwiebeln und dann die Pilze und freue mich daran. Das hat für mich diese Form von Kontrast.
Ja, ja.
Aber auf der anderen Seite ist es so, du hast es eben schon angesprochen und das ist spannend, wenn wir auf Insta gehen, da sehen wir ganz oft, dass Leute in einer eigenen Weise, in einer anderen Weise nochmal zelebrieren und stilisieren, was und wie sie essen. Ja. Erzähl mal ein paar Eindrücke, die du da hast.
Ja, also ich sag nur Hashtag Foodporn. sagt bestimmt vielen etwas und ist im Prinzip der Hashtag, worunter super geiles Essen gepostet wird. Und es sieht auch alles mega lecker aus. Aber manchmal habe ich echt schon das Gefühl, es geht nur noch ums Essen. Also es dreht sich nur noch darum, was ich den ganzen Tag über esse und wie ich das möglichst gut darstelle und zelebriere. Und das ist schon, ja, als ob ich so einen kleinen Altar mir herrichte, wo ich mein Essen drauf darstelle und so. Also ich mag die Bilder total gerne und ich gucke mir die auch echt gern an. Und solche Hashtags helfen einem ja schon auch, um Inspiration zu kriegen. Aber manchmal habe ich auch echt das Gefühl, es ist ein bisschen viel. Oder wie erlebst du das?
Wenn ich diese Fotos sehe, die ja hochästhetisch sind und mir auch immer wieder das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, denke ich mir zugleich, gegen wen richtet sich das denn auch und für wen ist das eigentlich? Mhm. Weil wir ja wissen, dass Menschen sich auch über ihr Essen relativ stark identifizieren. Dass ich Veganer bin, dass ich Vegetarier bin, das ist total wichtig. Und das heißt aber auch ganz stark, dass ich damit mit diesem Lebensstil gerade nicht jemand bin, der sich dieses Industrie-Papp-Wurst-Fleisch von Currywürsten oder so reinzieht, ja. Damit bin ich mit meinem Lebensstil abgegrenzt gegenüber Menschen, die einen anderen Lebensstil haben. Es gibt da den schönen Begriff der Ekelgrenze zwischen diesen
Das ist cool.
unterschiedlichen Lebensstilen, ja,
Ja.
die in die andere Richtung auch geht, wo die Traditionalisten sagen, jetzt kommen die und nehmen uns unseren Sonntagsbraten weg. Ja?
Ja. Ja, ich finde auch diese Extreme. Also, ich finde es gut, wenn man von was überzeugt ist. Und gerade auch vegane Ernährung hat ja wirklich auch viele leckere Sachen und viele gute Sachen. Und da so ein paar Inspirationen zu kriegen, ist, glaube ich, für beide Seiten eine Bereicherung. Aber ich finde es immer schwierig, wenn das so als das einzig Wahre dargestellt wird. Also, sowohl vegan, vegetarisch, ich will jetzt nicht zu sehr da auf einer bestimmten Überzeugung rumhacken, da gibt es ja alle möglichen, als auch Fleisch, also auch wenn man Hashtag Fleisch oder sowas eingibt, kommen da ja auch die totalen Überzeugungen und die Leute, die das, für die das wirklich das unglaublich Einzigartige ist. Und ja, ich finde es einfach gefährlich, wenn man sich da so stark abgrenzt, dass man nur noch seins als das einzig Wahre irgendwie anerkennt, gerade auch beim Essen.
Das ist hochinteressant, nicht wahr? Du hast eben gesagt, dass es angerichtet wäre, wie bei einem Altar, wie auf einem Altar, als ob man dort sozusagen eine Gabe bringt oder das gute Leben hin inszeniert. Ist das so, würdest du sagen, dass Essen damit auch eine quasi religiöse Dimension hat, wie auf dem Altar, dass man sagt, das gute Leben ist wesentlich mit Essen verbunden und indem ich esse, habe ich Anteil an gutem Leben oder so. Also das ist so eine gelingenden Leben, dass es so eine Form von religiöser Dimension mit hat. Kann man so weit gehen? Geht das?
Also ich glaube tatsächlich schon, dass wenn man das wirklich als den Lebensinhalt auch irgendwie sieht, also dass sich nur noch alles ums Essen dreht irgendwie, dass es dann schon zu einer Art Religion werden kann.
Aber da musst du mir noch mal erklären, was ist denn dann Religion? Weil Religion, denke ich, ist doch, man geht in die Kirche sonntags oder vielleicht auch nicht, aber da geht man hin und dann läuten die Glocken und dann geht man da rein und sieht ganz viele Omas und denkt, ah, hier bin ich falsch oder so und dann bleibt man vielleicht trotzdem oder geht wieder raus. Ist das nicht Religion? Was ist dann Religion?
Gegenfrage, ist das Religion für dich? Also für mich ist Religion was richtig Tolles, was mein Leben irgendwie bereichert und wo ich, ja, was mir auch Halt gibt vielleicht. Und ich glaube auch, dass das beim Essen tatsächlich so ist, dass Essen vielen Leuten Halt gibt. Es gibt ja auch eine Struktur, also es ist ja auch sinnvoll, dass man Frühstück, Mittagessen, Abendessen hat und so. Und es ist auch wirklich alles gut und wichtig. Nur ich glaube, wenn man sich so extrem daran fesselt, also wenn man sich nicht mal erlaubt, über die Stränge zu schlagen oder nur noch über die Stränge schlägt, weil das jetzt ja, die Überzeugung ist oder das, was einen glücklich macht, sage ich mal, dann finde ich es schwierig. Und für mich ist Religion halt was mir gut tut. Und ich denke, wenn es zu stark das Leben bestimmt, dann tut es mir vielleicht nicht mehr gut. Aber wie siehst du das? Also was ist Religion jetzt für dich in dem Sinne?
Ich würde das auch so sehen, wie du das sagst. Religion ist das Suchen und Finden von gelingendem Leben. Und zu diesem Gelingen gehört eine Intensität, eine besondere Form von Gegenwart, dass ich den Eindruck habe, ah, jetzt ist das Leben irgendwie gut, jetzt kommt da was zusammen, jetzt ist es ein gutes Leben für mich. Das ist durchaus manchmal so, wenn ich auch beim Essen bin und denke, jetzt ist alles in Fülle da, jetzt steht nichts mehr, jetzt braucht es nichts mehr dazu. Das ist für mich, das hat eine religiöse Dimension, wobei ich zugleich glaube, dass da im Kern und tief drin auch noch mal was Göttliches ist, was wir nicht ganz in der Hand haben und was uns was gibt und bereichert und uns vertieft in der Weise, dass wir das nicht selber herstellen können.
Aber kann ich das nicht auch übers Essen finden? Also was ist dann schlecht daran?
Was schlecht daran ist, dass das dann auf das Essen selber zurückführe und sagen, es liegt nur und vor allen Dingen am Essen, dann setze ich sozusagen aufs falsche Pferd. Ich würde sagen, Gott, das Göttliche, eine andere Dimension, schenkt mir Gutes auch durchs Essen hindurch. Aber wenn ich sage, mein Leben besteht darin, dass ich gut esse oder schnell Auto fahre oder so, dann setze ich meine Hoffnung auf ein gutes Leben auf Dinge, die ja auch dann wieder vergehen und ich esse und danach ist es wieder weg und dann trägt mich das manchmal und es trägt mich nicht, dann auch wieder nicht. Und dann auch wieder nicht.
Also eigentlich kann das Essen einem nicht so viel Halt geben, wie man eigentlich im Leben braucht.
Und nicht so viel Tiefe und Faszination. Halt gibt, glaube ich, Religion auch. Aber ich würde eher sagen, oder mindestens dazu auch noch Tiefe und Faszination. Lebendigkeit. Weitersuchen. Weiter fasziniert sein. Nochmal fragen. Das Essen ist ein schöner kleiner Teil davon, von so einer Suchbewegung nach gelingendem Leben. Aber es gibt da noch viel mehr. Es gibt da noch viel Größeres. Wir können noch ganz anderen Dingen auf den Geschmack kommen.
Aber warum ist es dann, also jetzt in der Corona-Zeit war das ja voll das Problem für die Kirche, dass man plötzlich kein Abendmahl feiern kann. Und warum ist es dann ein Problem, dass ich nicht meine bappige Oblade da, die mir am Gaumen festklebt, essen darf und aus dem Becher trinken muss, wo irgendwie schon die drei Omas vor mir reingespuckt haben? Ja, warum ist das dann so ein Problem, wenn Essen allein ja jetzt nicht so, scheinbar nicht so wichtig ist?
Und um die Frage zuzuspitzen, du, so wie es klingt, jedes vernünftig gegrillte, entweder Steak oder Grillkäse in seiner Erlebnisqualität auf dem Gaumen eintauschen würdest gegen die bappige Oplatte,
Also
gell? Völlig
wenigstens ein
richtig.
schönes, es gibt manchmal schönes Brot, aber ja, nicht immer.
Das sollen wir ändern,
Ja, ich
ja?
glaube auch.
Das ändern wir. In Zukunft gibt es bei
Ja.
uns richtig gutes Brot bei uns und richtig
Ich
guten Wein.
habe tatsächlich mal gehört, dass es in manchen Gemeinden mit Chips und Cola Abendmahl gefeiert wird. Ob das jetzt noch so dem Ursprung entspricht, weiß ich nicht, aber man sollte zumindest drüber nachdenken.
Das geht mir zu sehr in die Richtung Make America Great Again, ja. Insofern, ob das die Lösung ist, da müsste man auch mal in Ruhe drüber diskutieren. Warum machen trotzdem die Kirchen da so rum an dem Punkt? Es gibt einen wunderschönen Satz, den ich gehört habe, der heißt: If you take away the meals and the mountains, there's not much left. Also wenn du die Mahlzeiten und die Berge rausnimmst, nämlich aus den biblischen Erzählungen, aus der Bibel, dann bleibt da gar nicht so wahnsinnig viel über. Das heißt, für die Bibel ist von Anfang an bis zum Schluss im Neuen Testament bei Jesus das Essen total wichtig, total zentral. Ich glaube, das ist zum einen so, um zu sagen, Gott kommt uns auch mit Geschmack und ganzheitlich und mit unserem Leib und allem nahe. Und es hat wesentlich was zu tun mit Gemeinschaften. Da sind wir doch wieder, und zwar besonderen Gemeinschaften. Diesen Gemeinschaften mit. Da gibt es diese wunderbare Geschichte, die mich so beeindruckt. Jesus lädt zum großen Gastmahl ein, also dazu, dass die Menschen herkommen sollen und essen, und die sagen: Oh, ich habe keine Zeit und ich muss noch meinen Podcast zu Ende aufnehmen und ich bin irgendwie religiös gerade gebunden, ich kann das nicht, weil das passt mir gerade nicht in Kram, es ist Sonntag, ich muss andere Dinge machen. Und dann lässt Jesus das Fest nicht ausfallen, sondern lädt die ein, die auf den ersten Blick da gar nicht dazugehören. Das heißt, es wird auf jeden Fall gefeiert in einer Gemeinschaft von Leuten, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Das finde ich wunderbar an der Bibel. Das will die, glaube ich, sagen. Es sind überraschende Gemeinschaften, neue Gemeinschaften, die wir sonst in der Gesellschaft gar nicht so haben. Um die
Ja.
geht's Jesus.
Ja. Ja, ich glaube, teilweise gibt es das ja auch in den Kirchen, die Vesperkirche, das ist ja was gerade hier in Württemberg total groß ist oder ja, in den vielen Kirchen gefeiert wird, wo die Kirche im Prinzip umgebaut wird zu einem riesengroßen Gasthaus, wo man kommen kann, gemeinschaftlich essen kann, wo es ein günstiges Essen auch einfach gibt und wo Leute aus ganz verschiedenen Lebenssituationen zusammenkommen. Und das finde ich schon spannend. Also ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung, das auch wirklich zu durchmischen und dass die Leute sich da auch wirklich begegnen können. Aber das hat schon auch so ein bisschen was von, ich esse in Gemeinschaft, ich lerne Leute kennen, die ich sonst in meinem Alltag vielleicht gar nicht kennenlernen würde. Und da ist ja auch das Essen im Prinzip so ein Bindeglied. Also ich glaube, dass Essen in der Religion schon echt was Wichtiges ist.
Ja, das ist total spannend. Wir haben bei uns, dass du das sagst, wir haben bei uns An der Kirche, wo ich Pfarrer bin, haben wir ja auch so eine Pfästerkirche. Und die Frage ist, wie bringt man die Menschen da so zusammen, dass die tatsächlich gemeinsam auch an einem Tisch sitzen? Und das Prinzip da ist zu sagen, es gibt Ehrenamtliche, die die Menschen an den Tisch setzen. Das heißt, man kommt rein und darf sich nicht gleich selber einen Platz suchen, sondern es kommt jemand und sagt, ach, hier sind noch zwei Plätze frei, setzen sich doch damit zu. Und dann sitzt man auf einmal neben Leuten, neben denen man nie gesessen hat und vielleicht sogar auch sich nie hingesetzt hätte, weil die sind irgendwie ganz anders. Also die mögen auf einmal Fleisch oder überhaupt kein Fleisch oder sind ganz arm oder ganz reich oder was auch immer. Du hast recht, man muss das, glaube ich, aktiv betreiben, weil wir das so wenig gewohnt sind in unserer Gesellschaft, ne? Sonst ist so, die Reichen gehen in reiche Restaurants, die anderen gehen in andere und das ist so wenig durchmischt.
Ja, ich glaube, da kann man schon echt ganz, ganz gut was erleben. Und ich finde es auch spannend. Ich habe mal in einem Tafelladen gearbeitet, da so ein kleines Projekt gemacht und bin da auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und das war so spannend, was die für Lebensgeschichten haben. Also, und ich glaube, andersrum geht es denen aber auch so. Also, die haben dann, ich habe das mit zwei Freundinnen zusammen gemacht, die haben uns dann auch ganz viel gefragt über unser Leben. Und im Prinzip war dieses Essen wirklich die Verbindung. Also, wir haben da so ein kleines Essen angeboten, wo die einfach mal neue Gerichte ausprobieren können. Wir haben da so ein paar Sachen gekocht und so aus den Sachen, die es eben im Tafelladen auch gab. Und es war total cool, weil wir durch dieses Essen dann auch ins Gespräch gekommen sind. Und am Anfang stand so das Essen im Vordergrund, aber später, als man sich dann so ein bisschen kennengelernt hat, waren es eher die Geschichten, die einen interessiert haben und der Mensch, der dahinter steckt. Und ja, das war echt cool.
Das ist eine spannende Geschichte. Vielleicht könnte man das als Impuls auch nochmal weiter treiben. Mir fällt nämlich ein, es gibt doch auch im Internet Foren oder Netzwerk, wo man sich miteinander verabredet und sagt, wir kennen uns nicht, aber wir machen Drei-Gänge-Menü. Und die Vorspeise ist bei dir in der Wohnung, das Hauptgericht ist bei mir in der Wohnung und der Nachtisch ist bei jemandem Dritten in der Wohnung. Und da jeder bereitet einen Gang vor, lädt Leute ein, die er nicht kennt, verbringt einen Abend damit. Der kann dann grässlich sein, weil man sich überhaupt nicht versteht. Oder man hat genau den Effekt, von dem du gesprochen hast. Ach, das ist ja spannend. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass man sein Leben auch so oder so leben kann. Verbunden übers Essen ist jetzt einerseits leichter, andererseits schwieriger, wenn man es übers Internet organisiert. Bei einer Vesperkirche muss man einfach nur hingehen und einem wird die Tür aufgehalten und los geht. Das andere hat ein bisschen mehr Orga-Vorlauf. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, wie man da Digitales und Analoges gut miteinander verbinden kann. Vielleicht sollte man sowas auch stärken, oder?
Das wäre auf jeden Fall cool, ja. Also ich finde auch gerade jetzt in der Corona-Zeit gab es das ja auch oft, dass es so ein gemeinsames Abendessen über Zoom oder über irgendwelche anderen Plattformen gab. Und das fand ich auch total cool. Also wo du dann wirklich Leute triffst übers Internet, wo du ja noch nicht mal wohin gehen musst, wo du dein eigenes Essen kochen kannst, also wo jetzt auch nicht vorgeschrieben ist, du musst jetzt auf bestimmte Sachen achten, sondern kannst wirklich das machen, was du gern haben willst. Aber im Prinzip verbindet das Essen. Also wir treffen uns um, was weiß ich, 19 Uhr, um zusammen vor dem Computer zu essen. Oder viele haben das ja auch, wir treffen uns auf ein Gläschen Wein übers Internet. Also ich glaube, dass auch das Digitale uns da wirklich auch Türen öffnet, wobei so eine persönliche Begegnung natürlich auch total wertvoll ist.
Wir haben das in der Corona-Zeit auch gemacht mit Freunden aus ganz Deutschland, dass wir uns auf ein Glas Wein abends verabredet haben. Dann waren Leute aus drei verschiedenen Ecken von Deutschland zusammen da. Aber was wir nicht gemacht haben, ist das mit Leuten zu machen, die wir nicht kennen. Habt ihr das gemacht? Weil das ist, finde ich, nochmal eine spannendere oder eine andere und auch spannende Konstellation, gell?
Also ich habe es nicht gemacht. Aber ich habe von Leuten mitbekommen, die das gemacht haben. Und was ich teilweise auch gesehen habe, war, dass das Leute auf Instagram gemacht haben. Also über die Instagram-Story sich live geschalten oder so. Und ich glaube auch da, ich habe bei Theresa Lieb, das ist ein Account auf Instagram, da habe ich gelesen, dass sie geschrieben hat, dass Jesus hätte Instagram geliebt oder Jesus wäre auf Instagram aktiv gewesen oder irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Und da habe ich auch so gedacht, ja, genau das. Also Jesus wäre da auch präsent gewesen, hätte da den Leuten irgendwie sich mit denen getroffen, hätte wahrscheinlich auch einen Livestream gestartet, wo dann irgendwie man mit ihm zusammen essen kann oder so. Ich glaube, das Essen echt viel Gemeinschaft schafft und da aber auch noch so viel mehr irgendwie drin steckt.
Und das ist das Spannende. Wir haben ja da jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, sowohl beim Eingang, als wir sagten, ah, das Leben gelingt, wenn dieses Steak so grillt oder der Grillkäse und wir den ersten Bissen nehmen und das so eine Geschmacksexplosion im Mund ist und wir so denken, ah, wir haben von dem inszenierten Essen auf dem Altar des Tellers geredet, was wir dann auf Instagram posten, um da eine Art von Gemeinschaft darum herum zu bilden auch. Und wir haben ganz viele Sprüche und Texte in der Religion, gerade im Christentum, die das dann nochmal vertieft aufnehmen. Es gibt ja diese eigentümlichen und wunderbaren Losungen, die heißen so, weil sie gelost werden. Da wird ein Spruch gelost für jeden Tag aus der Bibel, wo gesagt wird, den lest ihr mal durch. Und das Lustige ist, dass die Losung für den heutigen Tag heißt: Gott, du bist mein Gott, den ich suche, es dürstet meine Seele nach dir. Das ist aus dem Psalm 63. Es dürstet meine Seele nach dir. Wie kann eine Seele dürsten? Also ich dürste jetzt nach einem Schluck Wasser und trinke deswegen jetzt auch einen Schluck. Wie dürstet meine Seele? Was wollen die uns damit sagen?
Ja, was ist überhaupt meine Seele? Also, ja, ich glaube irgendwie, dass tief in mir etwas ist, was noch mehr will oder was noch mehr braucht als jetzt dieses normale Wasser, was ich trinken kann. Aber ich finde es auch voll schwer, irgendwie in einfache Worte zu packen oder in Worte zu packen, die wirklich auch verständlich sind.
So ein Durst, so ein Hunger nach mehr. Also manchmal haben wir ja, sagen wir das auch in der Sprache selber, dass wir sagen, oh, das war überirdisch, wie sie das gegrillt haben. Oder dieser Schluck Wein, dieser Wein, der ist ja geradezu himmlisch oder so. Da haben wir
Ja, stimmt.
eigentümlicherweise das in der Sprache drin.
Ja.
Ja? Wo begegnet uns das noch, dass wir den Eindruck haben, wir haben Hunger und Durst und auf einmal öffnet sich da noch mal eine andere Dimension.
Ja, ich glaube, manchmal ist es ja schon so, dass man auch das auch mit Menschen hat, dass man das Gefühl hat, man will noch mehr oder also jetzt sowohl im erotischen Bereich, aber auch so in diesem, ja, ich möchte einfach noch mehr von dieser Person kennenlernen, ich will die noch tiefer kennenlernen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es beschreibt, oder? Oder wie denkst du das?
Ja, das ist so, ne? Da ist man hingerissen und
Hingerissen ist ein gutes Wort,
hingerissen, ja.
ja.
Das haben wir auch so, ich bin hingerissen auch zu gutem Essen. Nicht nur ein Abend war hinreißend, sondern auch wieder dieser Schluck Wein und diese Person. Und dann.
Und das kann bei Religion oder bei Glaube auch so sein, dass ich mich da hingerissen fühle? Oder ist das dieser Hunger, der da beschrieben wird?
Religion ist für mich immer mehr hingerissen sein, fasziniert sein von einem Feuer, von einer Lebendigkeit als Pflaster auf eine Wunde. Ich stabilisiere dich, wird schon. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig. Das macht Gott auch, der begleitet uns auch, wenn es schwierig ist. Hoffentlich erleben wir das immer mal wieder. Aber es ist vor allen Dingen ein fasziniert sein, hingerissen sein, eine Sehnsucht, ein Durst nach einer Tiefe oder Lebendigkeit oder ja, einem Feuer, das mehr an Leben verspricht und noch mal mehr an Leben als das beste Angus-Rindfleisch uns geben kann. Und ich weiß, wovon ich rede, weil nämlich die Freunde, die in Norwegen waren, auch Angus-Rinder züchten tatsächlich. Insofern haben wir das beste Fleisch gegessen dort, was es überhaupt gibt, wenn wir nicht gerade Lamm gegessen haben. Und trotzdem gibt es da noch ein Mehr auch dem gegenüber.
Ja, cool, dass du das Bild nochmal aufgreifst. Ich glaube, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als wäre Jesus der Grillmeister. Also, stell dir vor, du sitzt an so einem lauen Sommerabend in einem wunderschönen Garten und du bist total entspannt. Der Tisch ist wunderschön gedeckt und da steht jemand am Grill, der so ein richtig leckeres Essen zubereitet. Und du riechst schon, wie es duftet und dir läuft das Wasser im Mund zusammen und du kannst es eigentlich kaum noch erwarten. Bist aber gleichzeitig auch total froh, dass du einfach da sitzen kannst und die Umgebung genießt. Und dann bringt er dir den Teller und der ist wunderschön angerichtet. Noch viel schöner als die Bilder, die man auf Facebook oder Instagram sehen kann. Und dann setzt er sich zu dir an den Tisch und du nimmst ganz langsam den ersten Bissen und dann erlebst du so eine richtige Geschmacksexplosion. Also das ist wie so ein Feuerwerk in deinem Mund. Und Da stecken so viele gute Geschmacksrichtungen drin und alles, was du dir vorstellen kannst, das passt einfach perfekt zusammen. Und es ist so gut, dass du eigentlich nach dem ersten Bissen schon alles hast, was du brauchst, aber trotzdem tut es dir so gut, dass du immer mehr davon willst. Und ich glaube, das ist dann auch so was, was dir nicht schwer im Magen liegt, sondern was ganz Leichtes und gleichzeitig so vollmundig. Ich glaube, so stelle ich mir das irgendwie vor.
Jetzt bin ich fast geneigt dazu, Amen zu sagen, weil du das so wunderbar dargestellt
Ja,
hast.
die Pfarrer halt.
Jesus als der große Grillmeister,
Ja.
der zudem noch sein Herzblut in das Ganze reingibt
Ja,
und
irgendwie ist es
damit
noch mehr, ne?
sich ganz und gar noch reingibt, sich zu mir an den Tisch setzt und sich ganz und gar reingibt in das Ganze, sodass ich genau diese Sache habe, von der du gesprochen hast. Ganz leicht und ganz erfüllend, ganz alle Bedürfnisse befriedigend und zugleich eine Sehnsucht nach mehr auslösend. Es ist so, sie wird befriedigt und
Ja.
zugleich erweitert, dieser Hunger.
Ja.
Nochmal, der wird vertieft dadurch nochmal. Ich will davon immer nochmal mehr haben.
Hashtag Foodporn.
Hashtag Jesusporn, kann man
Hashtag
das sagen?
Möglich, müssen wir mal
Müssen wir mal nachgucken. Aber es geht genau in die Richtung.
nachgucken.
Es
Ja,
geht genau in die Richtung.
schon,
Ja, ja. Deswegen sage ich auch, wie alle Kollegen, wenn wir zum Abendmahl einladen, in dem Teil des Gottesdienstes, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das ist wirklich dieses Schmecken, wie freundlich das ist. Und diese Freundlichkeit ist in deiner wunderbaren Beschreibung voll und ganz da, gell?
Ja, vielleicht sollten wir erst Jesus als den Grillmeister in die Kirche stellen. Ja, aber es ist wirklich einfach noch so viel mehr. Ja. Aber was bringt mir das jetzt persönlich? Also was nehme ich jetzt von heute mit? Was nimmst du mit?
Wir können dazu ein Spiel spielen und wir laden euch dann auch ein, das Spiel mitzuspielen. Das Spiel lautet: Ich decke meinen Tisch und jetzt ist die Frage, was darauf kommt. Ich fange mal an mit einer Sache, dann vielleicht du, dann ich, so drei, vier Sachen. Ich decke meinen Tisch, das nehme ich von heute mit und decke ihn, auch wenn ich selber esse, mit zwei Tellern. Einen für mich und einen für jemanden, der vielleicht noch kommen mag, als reale Person, oder der vielleicht schon da ist.
Cool. Ich decke meinen Tisch und stelle einen wunderschönen Strauß mit Blumen in die Mitte. So ganz frisch und ja, einfach mit ganz vielen Farben, was das Leben froh macht.
Ich decke meinen Tisch und richte eine große Salatschüssel an, um die Frische und Fülle des Lebens um mich herum wahrzunehmen.
Und ich decke den Tisch und lasse wunderschöne Musik im Hintergrund laufen, die mir und meiner Seele irgendwie gut tut.
Ich decke meinen Tisch. Was würde bei euch dazu gehören? Was würdet ihr dazu nehmen?
Ja, auf Instagram, auf dem Markt 8 Instagram-Account, haben wir einen kleinen Beitrag für euch jetzt gepostet und ihr könnt da gerne kommentieren, was auf euren Tisch kommt. Was bedeutet Essen für euch? Was kommt auf euren Tisch? Was nehmt ihr hier von unserem Podcast mit und was sind eure Gedanken dazu? Schreibt uns da gerne Kommentare. Wir sind total gespannt, was euch bewegt und was ihr dazu denkt. Und wir wollen uns da gerne einfach weiter mit euch austauschen.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da.
Ihr wollt keinen Podcast mehr verpassen? Dann abonniert uns gerne auf Spotify.
Auf der Internetseite www.markt8.org findet ihr weitere spannende Angebote von uns.
Wenn ihr selbst kreativ werden wollt oder ein Projekt starten wollt, egal ob das digital ist,